Unser Text befindet sich im ersten Petrusbrief, im ersten Brief des Petrus. Zu Anfang einige einleitende Gedanken. Der Verfasser dieses Briefes gehört zusammen mit Paulus und Johannes zu den Aposteln, die uns aus dem Neuen Testament am besten bekannt sind. Paulus erwähnt am Ende von 1. Korinther 13 die drei Haupttugenden. Man kann die genannten drei Männer, Paulus, Johannes und Petrus, von ihrer Botschaft her die Apostel dieser Tugenden nennen. Paulus vornehmlich den des Glaubens, Johannes den der Liebe und Petrus den der Hoffnung. Beide Petrusbriefe betonen die gewisse Hoffnung des Christen. Bezeichnend ist auch für diesen Apostel, dass er großen Wert legt auf das Wort Gottes. Er gibt uns wirklich gute Nahrung aus dem Wort. Was ist nun der Hauptgedanke des ersten Petrusbriefes, wenn wir uns diesen aufschlagen wollen? Der Christ lebt nun in zwei Welten, doch nur zum Teil. Er lebt nicht ganz in der irdischen Welt und nicht ganz in der himmlischen. In diesem Sinne also gleichsam zwischen beiden Welten. Der Apostel macht seinen Lesern diese Spannung bewusst, dass wir in zwei Welten leben und doch nicht in beiden, sondern dazwischen. Er lässt seine Leser aber nicht in dieser Spannung hängen. Vielmehr will er ihnen helfen, sich dieser Spannung, in dieser Spannung zurechtzufinden. Und da wird es praktisch, auch für uns. Als Thema seines ersten Briefes könnte man also schreiben: Worte für Christen zwischen zwei Welten. Der Brief, wenn man einen Überblick wünscht, kann wie folgt aufgeteilt werden. Anfangs in den ersten zwei Versen haben wir den Eingangsgruß. Den Hauptteil haben wir von Vers 3 bis Kapitel 5, Vers 9. Also Worte für Christen zwischen zwei Welten. Dort haben wir als erstes ein Lob Gottes in den Versen 3 bis 12 in Kapitel 1 und dann ab Vers 13 bis Kapitel 2, Vers 10 Hilfen für Leser als Wiedergeborene in dieser Welt. Wenn wir Menschen als Wiedergeborene betrachten, wie leben sie in dieser Welt? Sehr praktische Hinweise dort. Von Kapitel 2, Vers 11 an kommt er von einer anderen Perspektive. Dort haben wir Hilfen für die Leser als Fremde in der menschlichen Gesellschaft. Also vorher von der himmlischen Perspektive als Wiedergeborene. Jetzt, wie kommen sie nun als Wiedergeborene zurecht in den verschiedenen Bereichen menschlicher Gesellschaft? In Kapitel 4 haben wir Hilfen für die Leser im Blick auf das Ende. Sie sind als Wiedergeborene, haben sie den Weg angetreten, aber es geht zu einem Ende hinzu. Wie sieht das aus? Und am Ende, in Kapitel 5, in den Versen 1 bis 9, haben wir Hilfen für das Gemeindeleben. Ganz kurz. Dann kommt der Briefschluss in den Versen 10 bis 14 in Kapitel 5. Dort haben wir ein Gebet des Apostels, noch einen kleinen Rückblick und dann noch Grüße. Das ist der erste Petrusbrief. Aber ich habe nicht vor, diesen Brief in diesen Tagen ganz zu besprechen. Wenn der Herr es schenkt, ist es schön. Aber wir sind zusammengekommen und sitzen an einem Tisch unseres Herrn. Und er bereitet uns einen Tisch im Angesicht der vielen Feinde dieser Welt. Meine Aufgabe ist es, mitzusitzen an diesem Tisch, aber auch aufzustehen und Brot darzureichen. Das Brot wird verschieden sein. Ich persönlich esse gern trockenes Brot, Schwarzbrot. Aber manchmal brauchen wir auch weicheres. Manchmal muss es eingetaucht werden in eine Soße oder in einen Kaffee. Auf jeden Fall hoffe ich, dass der Apostel Petrus durch den Heiligen Geist etwas früher oder später für einen jeden von uns hat. Wie gesagt, meine Aufgabe ist es, als Diener zu dienen, und ich will also einfach Nahrung oder Speise darreichen aus diesem Brief. Kommen wir nun zur Textbesprechung. Wir haben zuerst den Eingangsgruß in den Versen 1 und 2. Den Eingangsgruß, der enthält einen Grüßenden, dann Gegrüßte und das Grußwort. Und solche Grüße oder Eingangsgrüße sind nicht zu schnell zu überlesen, wenn wir einen Brief im Neuen Testament lesen. Denn dort, gerade in diesen ersten Versen, können wir mitunter einen Überblick haben über den ganzen Brief. Dort ist Evangelium in prägnant, gedrängter Form, in kompakter Form. Nun zum Grüßenden. Petrus nennt er sich. Seine Eltern haben ihn Simon genannt oder Symeon, nach einem der Stammväter Israels, vielleicht aber auch nach einem Vorvater in seiner eigenen Familie. Simeons gab es viele in Israel. Jesus hat ihm den Namen Petrus, Fels, gegeben, Kephas, auf Aramäisch oder Hebräisch. Das heißt, er soll ein Fels sein. Jesus bestimmt die Zukunft für Petrus. Er selbst war ein etwas spontaner Typ, nicht immer so fest, aber aus solchen Menschen kann Jesus feste Menschen machen. Es ist erstaunlich, was Gott aus seinen Menschen machen kann, wenn er einmal eingreift und dort beginnt umzuwandeln. Das hat er mit Petrus gemacht. Er hat aus ihm einen soliden Pfeiler gemacht. Und ich habe viel gewonnen, wenn Bruder Wiener davon gesprochen hat, dass ich auch etwas davon habe. Ich habe schon eine ganze Menge gehabt von diesem Brief. Und man kann immer wieder zehren von dem, was Petrus geschrieben hat. Er hat einen Reichtum in diesen zwei kurzen Briefen hinterlassen. Übrigens ist das, was Petrus schreibt, dem, was der Apostel schreibt, sehr ähnlich. Ich staune manchmal über die Ähnlichkeit dieser zwei Apostel. Petrus ist ein Mann, den der Herr gebraucht, um seine Gemeinde zu rufen und zu bauen. Nicht umsonst hat Jesus davon gesprochen, er ist einer der fundamentlegenden Apostel, und zwar gleichsam der Erste, der in Jerusalem auftritt und dann auch immer wieder als Erster in einer gewissen Situation auftritt, und dann folgen die weiteren Bausteine und kommen hinzu. Er nennt sich einen Apostel Jesu Christi. Was ist ein Apostel? Nun, wir haben so unsere Vorstellungen. Apostel ist ein griechisches Wort, also ein Fremdwort oder ein Lehnwort, das ins Deutsche gekommen ist, vom Griechischen her, Apostolos heißt es dort. Und wenn das hinübergeht in eine andere Sprache, dann kann es schon einmal verkürzt werden. Also Apostel. Ein Apostel ist einfach ein Missionar. Dasselbe Wort, nur vom Lateinischen her. Apostel kommt vom Griechischen, ein Gesandter. Missionar kommt vom Lateinischen, ein Gesandter. Beides. Wir allerdings gebrauchen diese zwei Wörter etwas verschieden. Wir verstehen unter den Aposteln schon Missionare, aber das waren die Ersten. Und wir genieren uns, heute von Aposteln zu sprechen. In einigen Kreisen geschieht das, auch ganz nüchtern, nicht im sektierischen Sinne. Das geschieht auch, ja. Aber das Wort Apostel könnte man heute gebrauchen. Aber um zu unterscheiden von den grundlegenden Aposteln, sprechen wir heute von den Gesandten, den Sendboten Christi eher von, als von Missionaren. Das dürfen wir auch tun. Es gab damals, zu jener Zeit, zwei Arten von Aposteln. Schon damals. Es gab die Fundamentlegenden, das heißt solche, die ihre Botschaft, die Christusbotschaft, unmittelbar von Jesus Christus bekommen hatten. Das waren zuerst die 12, die Jesus nachgefolgt sind. Judas wurde dann von Matthias vertreten, ausgewechselt, sodass es immer noch 12 gab. Das war nicht voreilig gehandelt, das war von Gott so geführt. Kein anderer, der später Apostel wird, hätte diese Voraussetzungen, die damals galten, erfüllt. Also Matthias hat sie erfüllt und konnte hinzugezählt werden. Dann kommen noch zwei fundamentlegende Apostel, nämlich Jakobus, der Halbbruder des Herrn, der auch seine Botschaft unmittelbar vom Herrn bekommt. Er hat uns eine solche hinterlassen in einem Brief, in einer Briefform. Und Paulus natürlich. Das waren die Apostel, die nach Epheser Kapitel 2 und 3 uns Wort Gottes gegeben haben, auf dem wir heute weiter bauen. Es gab dann aber zu jener Zeit noch andere Apostel. Barnabas wird ein Apostel genannt. Solche würden wir heute Missionare nennen. Barnabas, Silas, Timotheus, Titus, solche Boten waren auch Apostel oder Missionare, die zusammen mit Paulus arbeiteten. Im Grunde haben sie sehr ähnliche Arbeit getan, dieselbe Arbeit, wie Paulus und Petrus und Johannes, die Stammapostel bzw. die Fundamentlegenden. Aber ihre Autorität war nicht gleich. Die Arbeit, die sie verrichteten, war ähnlich. Sie haben einfach das Evangelium pionierweise verkündet, grundgelegt, überall und dann zwischenräumlich mussten dann die Evangelisten, die nachkamen, dann in diesen Räumen evangelisieren, sodass eine ganze Gegend dann evangelisiert werden konnte. Aber die Apostel haben Fundament oder stationsweise gleichsam das Evangelium verkündet, von Stadt zu Stadt und vielleicht noch einige Male dazwischen. Es gab also die Fundamentlegenden, die ihre Botschaft von Jesus bekamen und andere, die Missionare als Missionare dienten. Auch heute gibt es diese Boten, viele von ihnen. Wer einmal darüber ein klein wenig lesen möchte, der greife zu Schnepels Auslegung des Kolosserbriefes vom Brockhaus Verlag. Wenn es ist wahrscheinlich schon vergriffen, aber wenn man noch ein Büchlein zu halten bekommt, ein dünnes Büchlein, sehr, sehr wertvoll. Schnepel ist überhaupt wertvoll zu lesen. Einfach wegen der kurzen Passagen, die so kernig sind. Und dort hat er eine sehr biblische Beschreibung von Aposteln als Sendboten Christi. Sehr wertvoll. Übrigens, wenn man seine Auslegung der Offenbarung trifft, ganz am Anfang hat er ein herrliches Wort über was Gemeinde ist. Er war nicht Pfarrer einer Pfarrei, sondern er war Stadtmissionar in Berlin und war wohl der Leitende in der Pfarrergebetsbruderschaft der damaligen Zeit und hat wirklich erkannt, was es heißt, Gemeinde Jesu zu bauen. Und hat den gläubigen Pfarrern angewiesen, wie sie trotz dieser unnatürlichen landeskirchlichen Situation dennoch biblische Gemeinde bauen konnten innerhalb einer solchen Landeskirche. Ideal war das nicht, aber das war eine Situation, in denen der Herr solche Männer doch gebrauchen konnte. Nun zu den Gegrüßten. Vers 2. Hier weilt der Apostel ein wenig länger. Er schreibt den Erwählten, er grüßt die Erwählten. Und er nennt sie sich vorübergehend aufhaltende Fremde, der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, erwählt nach der Vorauskenntnis Gottes des Vaters, in der Heiligung des Geistes, zum Gehorsam gegenüber Jesus Christus und zur Besprengung mit seinem Blut. Das ist wieder so ein langer Satz. Nicht nur Paulus kann lange Sätze bauen, auch Petrus, ganz anständige. Wir werden noch einen solchen antreffen. Von Kapitel 2, Vers 11, denke ich, geht es bis in Kapitel 3 hinein. Ein sich durchziehender Satz. Ja. Zusammen mit Verschachtel. Ja. Dann brauchen wir im Deutschen ein bisschen Gedächtnishilfe, um das nachzuvollziehen. Ja. Wer die Bibel liest, der ist gezwungen zu arbeiten. Sei denn, er einfach Wörter lesen will. Ja. Also, wir wollen jetzt an die Arbeit gehen. Ja. Was heißt das? Was hat Paulus oder Petrus hier gesagt? Die im Brief Gegrüßten sind zunächst sich vorübergehend aufhaltende Fremde. So wie Herbert und Karl Janssen jetzt in Deutschland. Vorübergehend sich aufhaltende Fremde. Das heißt, nicht gerade Touristen, aber solche, die nicht Bürger sind. Und vielleicht sind auch noch andere hier heute. Sind nicht deutsche Bürger, aber sie halten sich hier für eine begrenzte Zeit auf. Das ist ein ideales Wort für Petrus, um Christen zu bezeichnen. Sie sind hier nur für eine vorübergehende Zeit, sind für die Welt Fremde. Sie wohnen zwar hier für eine gewisse Zeit, aber seitdem sie Jesus kennengelernt haben, sind sie der Welt entfremdet. Und das bringt die Spannungen mit sich. Ja? Aber sie sind noch nicht am Ziel. Wie kommen sie jetzt zurecht? Er bezeichnet sie also schon von Anfang an als das, was sie sind und als solche, die hier Hilfe brauchen. Er weckt auch dieses Bedürfnis mit dieser Bekennzeichnung. Sie sind sich vorübergehend aufhaltende Fremde. Wie Jesus sagte, sind sie zwar in dieser Welt, aber nicht von ihr. Ihr Wohnsitz ist nicht die Erde, sondern der Himmel. Wie in der Stimme im Himmel, die Johannes hörte. Offenbarung 12, Vers 12. Dort lesen wir, deswegen seid fröhlich und feiert, ihr Himmel. Und die, die in ihnen das Wohnzelt haben, oder ihre Wohnung. Das Zelt ist zu einem Bild für Wohnungen geworden in Israel, das einmal in Zelten wohnte. Wehe denen, die auf der Erde und auf dem Meer wohnen. Wir haben also zwei Wohnorte. Solche, die im Himmel wohnen und solche, die auf der Erde wohnen. Und beide werden hier angesprochen von diesem Engel hier in der Offenbarung. Die Briefempfänger des Petrus sind Pilger und pilgern, wie Luther übersetzt, von dieser Welt in die nächste. Dieser Welt sind sie fremd. In der anderen sind sie noch nicht angekommen. Paulus schrieb einmal an die Korinther, sind wir im Leibe daheim, was für uns heute Abend zutrifft, wohnen wir in der Fremde, das heißt fern vom Himmel. Wir sind noch nicht dort. Ferne von dem Herrn. Sind aber guten Mutes und haben lieber Wohlgefallen, in der anderen Fremde zu sein, also in der Welt, im Himmel, außerhalb des Leibes und daheim zu sein bei dem Herrn. Wir sind hier, wir freuen uns, mehr würden wir uns freuen, wenn wir dort wären. Ganz praktische Worte aus 2. Korinther 5. Die Gegrüßten sind zudem Fremde in der Zerstreuung, Diaspora. Professor Beck, ein gottesfürchtiger, jesusliebender Professor, schrieb einmal, Diasporas heißt eigentlich Ausstreuung, dies in doppeltem Sinne. Teils als Aussaat, teils als Zerstreuung. Judith 5, Vers 19 steht das Wort, sagt er, metaphorisch, das heißt in Bildform, vom babylonischen Exil und von den Exulanten selbst. 2. Makkabäer 1, Vers 27 und auch im Psalm 147, Vers 2 steht es für Verstoßene. Vertriebene. In Johannes 7, Vers 35 schreibt er, bezeichnet die Diaspora der Hellenen oder der Griechen die unter den Griechen zerstreuten Juden in ihrer Gesamtheit. Daraus folgt nun aber nicht, das haben einige Ausleger nicht ernst genug genommen. Man zieht zu schnell einige Schlüsse. Das Wort Diaspora ist nicht beschränkt auf Juden, die außerhalb von Israel wohnen. Daraus folgt nun aber nicht, dass im Wort eine ausschließliche Beziehung auf Juden oder Judenchristen liegt. Es bezeichnet an und für sich kein bestimmtes Volk, sondern ein gerade zutreffendes Wohnverhältnis. Das ist, was damit bedeutet wird. Wie es von Juden in solchem Fall gesagt werden kann, so in gleichem Fall auch von Christen, seien es Judenchristen oder Heidenchristen. Glaubt man Jakobus 1, Vers 1, wo auch Diaspora steht, auf Juden beziehen zu dürfen, und das darf man, so steht es dort allerdings etwas anders, und zwar in Verbindung mit den 12 Stämmen. Dort wird also ausdrücklich jüdisches Volk genannt, aber nicht in Petrus. In Petrus wird es im übertragenen Sinne gebraucht. Das ist aber nicht der einzige Hinweis, um die Lesenden feststellen oder kennenzulernen, sondern auch im Brief selbst werden die Leser als solche nach ihrer Vergangenheit beschrieben, die für Juden nicht zutreffen würde. Es sind also Heiden, zum großen Teil Heidenchristen oder Menschen aus den nichtjüdischen Völkern. Dann sind die Gegrüßten, werden sie erwählte Fremde genannt. Immer noch Fremde, aber jetzt sind sie erwählte Fremde. Ja, die Sache mit der Erwählung, das ist so ein Problemwort geworden, nicht wahr? Nun schauen wir uns dieses Wort etwas an. Die Erwählung geschieht im Zeichen der Liebe. In Römer Kapitel 11 schreibt Paulus in Vers 5 von einer Gnadenerwählung. Eine Erwählung aus Gnade, das sind die Christen. Was ist Gnade? Gnade steht im Zeichen der Liebe, ist eine Ausdrucksform von dem großen Wort Liebe. Wenn Gott Gnade erweist, dann tut er es aus der Liebe. Das heißt, Erwählung ist in diesem Fall ein Liebeswort. Das stimmt auch mit anderen Texten überein, wo wir das Wort haben. Petrus zum Beispiel sagt selbst in diesem Brief in Kapitel 2, dass das Erwählte kostbar ist, geschätzt. Das Wort erwählen steht im Zeichen von schätzen, lieben, vorziehen. Ein Aus als Vorsilbe ist im Wort erwählen nicht nötig. Das heißt, man sollte nicht schreiben in Übersetzung des griechischen Wortes, Eklegomai, so heißt das griechische Wort, man sollte nicht schreiben im Deutschen auserwählen. Das Aus ist zu viel. Das griechische Wort besteht aus zwei Wörtern, Eklegomai. Legomai heißt, das Gedachte wird durch Wort zum Ausdruck gebracht. Logos ist das Gedachte oder Gedanke zum Ausdruck gebracht. Eklegomai, aussprechen oder wählen, das genügt. Das wird mit dem Wort er oder mit der Vorsilbe er gemacht. Er wählen. Legomai wählen, eklegomai er wählen. Wenn ich dann aus noch hinzufüge, dann habe ich zu viel gesagt. Zwei Beispiele. In 1. Timotheus 5, Vers 21 werden Engel so bezeichnet. Sie sind Erwählte. Frage. Vielleicht waren Sie bei der Schöpfung dabei. Ich denke nicht, aber als Gott die Engel schuf, wie war das? Hat er jetzt eine riesengroße Anzahl von Wesen, nicht zu kennzeichnende Wesen geschaffen und dann aus dieser großen Zahl einige auserwählt und sie zu Engeln gemacht? Ja oder nein? Sie wissen es nicht? Wie hat Gott die Engel geschaffen? Fertig. So wie sie waren. Engel. Er hat Engel geschaffen. Kolosser Kapitel 1. Ich wurde einmal danach gefragt, als man mich prüfte, bevor man mich anhörte. Das war noch interessant. Also, nach 1. Timotheus 5, Vers 21 sind Engel Erwählte, aber sie sind nicht Auserwählte, denn es gab nicht eine größere Zahl, aus der sie herausgeholt waren. In der Schrift wird auch der Messias Erwählter genannt. Aber wir wissen sehr gut, dass es keine große Zahl von Kandidaten gab für diese Aufgabe. Es gab nur einen, der in Frage kam, das war Gott selbst. Und der Herr hat Menschen, und er hat Menschengestalt angenommen, und er war, die zweite Person der Dreieinigkeit Gottes, war der Erwählte. Aber nie auserwählt, ja? Sondern einfach geschätzt, geliebt für diese Aufgabe. Und meine Geschwister, so sind auch wir einfach erwählt, geschätzt. Gott wollte uns, er meint uns, er liebt uns, er schätzt uns. Das wird mit diesem Wort zum Ausdruck gebracht. Das ist kein trockenes Wort, wie das, was wir erleben, wenn wir zu einer politischen Wahl gehen. Ja, ja, der eine kann mir so egal sein wie der andere, aber vielleicht wäre es doch ein bisschen besser mit dieser Person. Also nichts da, ja. Nicht so. Das ist Auserwählen, ja. Mit nicht viel Liebe, auch nicht viel Gnade, manchmal. Manchmal ist man ganz begeistert, das stimmt. Aber als Gott uns sah in Christus und uns erwählte, sich mit uns befasste, dann bekamen wir den Wert seines Sohnes. Und weil sein Sohn so geschätzt und geliebt ist und wir in ihm sind, von daher bekommen wir einen Wert. Ja. Natürlich hatten wir einen gewissen Wert von der Schöpfung her, denn alles, was Gott schafft, hat seinen Wert. Aber wir waren ja verstümmelt und Gott hat uns neu geschaffen. Also, es scheint sich hier wie in 1. Thessalonicher 3, Vers 5, wie sich jetzt ein weiterer Gedanke zum Wort erwählen, es scheint sich hier um die zeitliche Erwählung zu handeln in 1. Petrus 1. Was ist die zeitliche Erwählung? Die Schrift spricht zweimal oder an zwei Stellen von Erwählung. Sie spricht von Erwählung vor Grundlegung der Welt, Epheser Kapitel 1. Und sie spricht von Erwählung in der Zeit. Wenn evangelisiert wird und Menschen zum Glauben kommen, dann sind sie erwählt. Gott handelt an ihnen und wählt sie und er schafft etwas Neues dort. Dort kommt die Liebe zum Ausdruck, die jetzt an einem Menschen handelt. Und das schließt alles ein, was Gott an uns tut zu diesem Zeitpunkt. Das haben wir in 1. Thessalonicher 1 in den Versen 3 bis 5 und das haben wir hier. Der Apostel Petrus spricht von dem Zeitpunkt, als sie erwählt wurden, als sie zum Glauben kamen. Das wird gleich klar werden. Die Leser sind dann erwählt nach der Vorauskenntnis Gottes des Vaters, steht geschrieben. Das heißt, Gott hat sie gesehen, Gott hat von ihnen gewusst vor Grundlegung der Welt und dementsprechend hat er auch gehandelt. Er bleibt seiner Voraussicht treu. Nach der Voraussetzung Gottes des Vaters, dem ihr ganzes Leben im Voraus bekannt war. Sie sind erwählt, sodann in der, beziehungsweise durch die Heiligung des Geistes, der sie umwarb, als sie noch fern von Gott waren. Dies ist das Entscheidende. Erwählt in, die griechische Präposition en hat eine Vielfalt von Wiedergaben im Deutschen. Wir können durchsagen und mit. Der Heilige Geist war am Werk. Dort, wo das Evangelium in diesen Provinzen, Kappadokien, Bithynien und so weiter, dort wurde das Evangelium verkündet, Und dort war der Heilige Geist am Werk, wie auch in Thessaloniki, wie Paulus das in 1. Thessaloniki 1 beschreibt. Und der Heilige Geist umwarb die Seelen, noch bevor sie gläubig waren. Ein kleines Beispiel, das ich in meinem Buch über den Heiligen Geist auch erwähne. Ich komme aus dem Westen Kanadas, vielleicht habe ich das Beispiel hier schon einmal gebraucht, ich weiß nicht. Und als Junge habe ich die Kühe geholt, manchmal zu Fuß, manchmal zu Pferd. Wenn sie weiter weg waren, dann war es dienlich, mit einem Pferd zu reiten und sie zu holen. Und wir hatten einmal ein sehr kluges Pferd. Wir haben nie ein so kluges Pferd gehabt, soviel ich weiß. Das konnte vieles einfach von selbst machen, konnte auch ein Tor alleine aufmachen. Nun, wenn ich auf diesem Pferd saß und es ging daran, die Kühe zu holen, dann brauchte ich fast nichts zu machen. Ich saß auf dem Pferd und das Pferd wusste schon, was zu machen. Und wenn jetzt ein Einjähriges sich selbstständig machen wollte von der Herde, ja, dann war er sofort dabei, das Pferd sofort dabei, das zu holen. Aber wie? Nicht hinter ihm her, wie ein Hund, sondern umkreist, im Kreis, ja, um es dann einzukreisen und zurückzubringen zur Herde. Ja. Das ist Heiligung. Das Pferd hat das Rind geheiligt. Heiligen heißt zuordnen, wo es hingehört. Wir waren in der Fremde und wir mussten nach Hause kommen. Gott wollte uns da. Und er hat uns geheiligt durch, darf ich es einmal so sagen, durch den himmlischen Cowboy, den Heiligen Geist. Er hat uns geholt, umworben. Natürlich ist das nicht der einzige Zeitpunkt der Heiligung, aber dort beginnt es. Gott wirbt um uns durch seinen Heiligen Geist und holt uns. Und wenn wir dann Ja sagen, dann beginnt die eigentliche Heiligung an uns, nicht wahr? Dann werden wir verwandelt, das ist klar. Und dann kommt noch das Heiligungsleben hinzu und schlussendlich noch die Heiligung in der Vollendung. Also Heiligung ist eine lange Geschichte. Also der Heilige Geist hat sie geheiligt und jetzt lesen wir weiter. In dem Werben des Geistes wurden sie erwählt, in der Heiligung des Geistes, durch die Heiligung des Geistes, also erwählt zum Gehorsam. Warum hat Gott sie umworben mit dem Heiligen Geist? Warum hat Gott an ihnen gearbeitet? Warum hat Gott an dir gearbeitet? Hier steht es geschrieben. Damit sie und ich gehorsam wären. Wir sind bekehrt worden, das kann man sagen im Deutschen. Wir sind gerettet worden, wir sind herausgeholt worden durch Gott selbst aus der Welt, um ihm zu gehorchen. Das heißt, Bekehrung beginnt mit der Herrschaft Gottes. Dort begann die Sünde, in der Herrschaft Gottes, das heißt in der Ablehnung der Herrschaft Gottes begann die Sünde. Im Aufhören der Herrschaft der Sünde und Beginn der Herrschaft Gottes, da hört die Herrschaft der Sünde auf. Ja. In dem Werben des Geistes wurden sie erwählt zum Gehorsam gegenüber Jesus Christus. Und zur Besprengung mit seinem Blut. Das war die Absicht, als der Heilige Geist uns umwarb und auf diese Weise anfing, uns zu erwählen. Wir merken uns die Reihenfolge. Man denkt an das andere Wort des Petrus vor dem Hohen Rat in der Apostelgeschichte 5. Und wir sind seine Zeugen, sagt er dort vor dem Hohen Rat. Wir sind seine Zeugen von diesen Dingen, aber auch der Heilige Geist ist Zeuge, den Gott denen gab, die sich ihm als Autorität fügen. So steht es im Grundtext. Das sind Menschen, die sich bekehren. Sie fügen sich der Autorität Gottes. Kein Wunder, dass Paulus in Römer 5 vom Gehorsam spricht, wenn wir zu Christus finden. Das ist ein Gehorsamsakt. Wir sind seine Zeugen. Dieser Geist, den Gott Menschen gibt und der das Heil seines Sohnes bringt, tut es nicht, ehe man sich Gott ergeben hat. Denn es ist ja so, die Sünde, die unser Heil notwendig machte, nahm ihren Eingang in das Leben der Menschen, als diese in Eden Gottes Oberhoheit aberkannten und in den dreisten Ungehorsam gegen ihn schritten. Paulus erklärte, Römer 5, 19, durch das Nichtgehorchen des einen Menschen, Adam, wurden die vielen zu Sündern gemacht. Dieser Ungehorsam von Adam und Eva, der Ungehorsam, den wir geerbt haben, will im Leben jedes einzelnen Menschen von einem grundsätzlichen Gehorsam rückgängig gemacht werden, in einem Akt des Gehorsams. Weshalb derselbe Apostel Paulus den Athenern einmal klar macht, Apostelgeschichte 17, Vers 30, nachdem also Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen hat, weist er zu dieser Zeit alle Menschen überall an, Buße zu tun. Die Verkündigung des Evangeliums ist nicht nur eine Einladung, sondern die Proklamation eines Befehles Gottes, Buße zu tun. Denn es handelt sich um die Herrschaft Gottes. Und gerade bei so einem Befehl wird klar, ob ein Mensch bereit ist, unter die Herrschaft Gottes zu kommen oder nicht. Ja. Ich bin einmal, soviel ich weiß, nur einmal in meinem Leben zur Stelle gerufen worden, als ich anfing, in einem Kreis zu predigen, war dort eingeladen. Und ich sprach davon, dass kein Christ oder niemand Christ sein kann, ohne Jesus Christus als Herrn anzuerkennen. Da haben mich drei Brüder zur Rede gestellt. Es war natürlich etwas peinlich, schmerzlich. Als Christ einfach, ja, konnte das nicht verstehen. Aber man kann das erleben, ja. Diese Frage wird rege diskutiert in theologischen Kreisen. Wir können uns das einfach hier heute Abend so sagen. Aber das ist schon eine umstrittene Frage. Aber ich bin fest überzeugt davon. Und ich hoffe, dass die Schriften, die ich hier nenne, genügen, um klarzumachen, dass niemand zu Jesus Christus findet, als allein über seine Herrschaft. Du kannst nicht seine Rettung bekommen, solange du in der Auflehnung bleibst und erst später irgendwann in einem zweiten Akt ihn als Herrn noch dazu nennst, worüber er sich dann natürlich freuen würde. Ja? Nicht so. Nein. Zuerst einmal, es gibt eine starke Strömung unter Evangelikalen, man wird gerettet nur durch den Glauben. Die Buße gehört nicht dazu, heißt es. John MacArthur gehört nicht zu diesen, weshalb er auch ziemlich stark angegriffen worden ist in Nordamerika. Durch das Nichtgehorchen des einen Menschen wurden die vielen zu Sündern gemacht. Dieser Ungehorsam will im Leben jedes einzelnen Menschen von einem grundsätzlichen Gehorsam rückgängig gemacht werden. Die alte Auflehnung soll aufgegeben werden, indem man den von ihm gesandten Sohn als Herrn anerkennt, wie Paulus in Römer 10 schreibt, 9 bis 13. Er selbst hat es so erlebt, vor den Toren von Damaskus. Wenn du mit deinem Munde Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten erweckte, wirst du gerettet werden. Was geschah vor den Toren von Damaskus? Jesus stellt den Saulus, ja? Saulus weiß nicht, wer es ist, der ihn zu Boden wirft. Er weiß nur, es handelt sich um eine Autorität. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Aber er hat diese Person nach seiner Meinung nicht verfolgt. Er hat Nachfolge von Jesus verfolgt. Wer ist das, der hier spricht? Dass er stärker war als er, das merkt er, ja? Er musste sich beugen vor ihm. Und er fragt, Herr, wie man im Englischen Sir nennen würde, aus Respekt, ja? Ganz einfach aus Respekt, Herr, wer sind Sie? Ja. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und das wird zur Theologie des Paulus. Gemeinde und Jesus sind verwachsen. Er das Haupt, sie die Glieder. Er das Fundament, sie der Bau. Die gehören zusammen. Das merkt er jetzt. Aber zurück. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und was, wie geht es jetzt weiter? Wie bitte? Ja. Was willst du, Herr, dass ich tue? Das zweite Mal sagt der Herr. Aber jetzt weiß er, zu wem er spricht. Ja? Und er nennt Jesus Herr. Und das Erlebnis gibt er uns wieder in theologischer Form in Römer 10, Vers 9 und 10. Wenn du mit deinem Munde Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten erweckte, und dazu war Paulus jetzt, oder Saulus, zur Bezeugung gekommen, nicht wahr? Der Jesus sagt ihm, du verfolgst mich, aber er spricht hier jetzt, offenbar ist er vom Tode wieder da. Ja? Also er gesteht, er nimmt das an. Das ist für ihn jetzt Erlebnis und er glaubt das. Und er nimmt das für wahr, er hält es jetzt für wirklich wahr, dieser Jesus ist auferstanden. Und das verändert seine Welt. Ja. Natürlich geht er als sehr nachdenklicher Mensch dann nach Damaskus. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit. Mit dem Munde wird bekannt zur Rettung. Denn die Schrift sagt, und er kann das jetzt belegen mit alttestamentlichem Wort, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Seine Hoffnung wird erfüllt werden. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn derselbe Herr aller ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Soll der Sohn retten, so darf man im Vertrauen ihn anrufen. Allerdings in einer ganz bestimmten Einstellung, dass man diesen als Herrn bekennt. Wenn nun der Apostel Petrus seinen Lesern mitteilt, dass sie durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam gegenüber Jesus Christus umworben wurden, so liegt er ganz auf der Linie seines Kollegen Paulus, der den Korinthern erklärte, niemand kann sagen, Jesus sei Herr, als nur im Heiligen Geist. Ist der Gehorsam gegenüber Jesus Christus nun gegeben, so kann Petrus sagen, seine Leser seien erwählt zur Besprengung mit seinem Blut. Geheiligt im Blut, entschuldigt durch den Heiligen Geist, erwählt zum Gehorsam, jetzt erwählt zur Besprengung. Das ist alles im Text in Vers 1 und 2. Im Vers 2 wohl, ja. Ist der Gehorsam gegenüber Jesus Christus gegeben, so kann Petrus sagen, seine Leser seien erwählt zur Besprengung mit seinem Blut. Auf Herzensumkehr antwortet Gott mit der Anwendung des Opferblutes seines Sohnes zur Vergebung aller Schuld. Thomas Jettel hat es gut formuliert, wenn er schreibt, der Geist heiligt zum Gehorsamsakt gegenüber Christus. Das heißt, zur Umkehr von Sünde und Hinwendung zu Jesus Christus. Dazu umwirbt der Heilige Geist, sprich heiligt er uns. Dort bringt er uns hin. Und zur Blutbesprengung, das ist das Zweite. Besprengt wird einer, sobald er Christi Blut als für sich vergossen annimmt. Daher kann man sagen, zuerst heiligt der Geist, dann geschieht die Heilswende, bestehend in Glaubensgehorsam und Blutbesprengung. Erwählter ist man nicht vor der Heilswende, das heißt unsere persönlichen Heilswende, unsere Bekehrung und Wiedergeburt. Erwählter ist man nicht vor der Heilswende, in dem anderen Sinne, vor Grundlegung der Welt, in dem Sinne schon, aber wir sprechen jetzt von der zeitlichen Erwählung. Aber schon vor der Heilswende beginnt der Heilige Geist sein Werk in dem Menschen. Er sondert ihn ab, eine Heiligung durch den Geist, die zur Bekehrung führen soll, falls der Mensch dem Wirken des Heiligen Geistes nicht widersteht. Der Mensch kann sich nur dann bekehren, wenn Gottes Gnade an ihm wirkt. Also der Geist ihn, in Anführungsstrichen, heiligt. Im vorbereitenden Sinne. Gott ruft jeden Menschen. Und heiligt jeden, aber nicht alle lassen sich rufen und zum Glaubensgehorsam bringen. Ohne diesen Ruf und ohne diese Heiligung wäre es dem Menschen nicht möglich, sich zu bekehren. Wir stellen noch fest, die Verflechtung dieser Beschreibung mit der Dreieinigkeit. Wenn Sie den Text vor sich haben und die Verse 1 und 2 dann noch einmal ansehen, können feststellen, erwählt gemäß der Vorauskenntnis Gottes des Vaters, in der Heiligung des Geistes, zum Gehorsam gegenüber Jesus Christus. Petrus hat eine sehr klare Vorstellung von Gott. Dann kommt das Grußwort, das auch bedeutungsvoll ist. Es besteht aus zwei Gebeten oder aus einem Doppelgebet. Und zwar in der dritten Person. Wenn wir zu Gott sprechen, dann tun wir es normal in der zweiten Person. Person heißt in diesem Fall, die erste ist, bin ich bin der Sprechende. Ich spreche zu jemandem, der ist die zweite Person. Wir sprechen über jemanden, der ist die dritte Person. Petrus schreibt zu Drittpersonen, das heißt zu Menschen, er schreibt zu Menschen und die sind für sein Schreiben die zweite Person. Aber sein Gebet, das er ihnen vorlegt, ist an Gott gerichtet. Dieses Mal ist das Gebet an die dritte Person gerichtet. Er spricht zu den Leuten, aber er wünscht ihnen Gnade und weiß, dass sie diese nur vom Vater und von seinem Sohn kommen kann. Eine eigenartige Form, aber das ist der Gruß, den Christen dann übernommen haben. Und auch wir oft so gebrauchen, besonders wenn wir schreiben. Zwei Gebete haben wir also, Gnade sei euch zuteil und Friede werde euch vermehrt. Gnade, das griechische Wort ist verwandt mit dem griechischen Gruß. Und Friede, nun, das ist der hebräische Gruß. Gott hat manchmal die Art, Wörter, die wir im Alltag gebrauchen, zu heiligen, das heißt zu nehmen und sie noch zu reinigen und neu zu füllen, neu zu gebrauchen. Gott grüßt uns mit menschlichem Gruß, aber gereinigt, neu gefüllt. Chairete, Charis, Chara, das sind Wörter, die neue Bedeutung haben, wenn sie von Gott kommen. Chara ist Freude. Chairete, freue dich. Charis, Gnade, Gunst. Ja. Das, was froh macht. Und das alles kommt aus der Liebe Gottes. Gott wünscht uns Freude und bringt sie uns durch die Vergebung, durch die Begnadigung. Aber diese brauchen wir immer wieder, Gnade auch als Kraft. Deshalb kann Paulus oder Petrus hier mit Gnade wird euch gewünscht von mir, von Gott, kann er so schreiben. Gott liefert sie dann auch. Solche Gebete werden dann auch erhört. Gnade sei euch zuteil. Alles, was er aus seiner Liebe euch geben will. Und Friede werde euch vermehrt. Auch das Wort Friede muss erklärt werden. Ein Friedhof ist ein Ort, wo die Gestorbenen ruhen, sagt man. Sie sollen nicht gestört werden. Wenn wir zu Gott kommen, dann kommen wir nicht nur zur Ruhe, dann kommen wir zur Arbeit. Als ich vielleicht so 10 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg die Gelegenheit hatte, die Schweiz und Österreich zu besuchen, Deutschland, Schweiz, wir wohnten in Holland, also dann Deutschland, Schweiz, Österreich, dann hatte ich ein eigenartiges Erlebnis in der Schweiz. Ich kam aus dem zerschlagenen Deutschland, es lag noch vieles in Ruine. Und wir überquerten die Grenze und fuhren durch die Schweiz nach Winterthur. Und alles heil, heile Welt, grünes Gras, heile Häuser, schön angestrichen, gesund, in Ordnung. Ja, so sieht es aus, wenn kein Krieg da ist. Luther übersetzt das hebräische Wort Shalom, das Grußwort im Alten Testament, mit geht es dir wohl. Das ist auch gut so. Das ist eine gute Übersetzung. Nicht nur Friede, Shalom einfach, sondern Friede, Shalom im Alten Testament ist gefüllt, nicht nur vom Ausbleiben von Zwistigkeiten oder Auseinandersetzungen, sondern ist gefüllt mit allem dem, was geschehen kann, wenn kein Krieg da ist, wenn keine Streitigkeiten da ist. Dann kann das Leben gedeihen, dann kann die Gesellschaft vorwärts gehen, dann kann das, was Gott in die Schöpfung hineingelegt hat, sich entwickeln. Zu Neuem, immer Größeren, Schöneren. Das ist Shalom. Der Friede Gottes im Alten Testament ist gefüllt, das darf ich jetzt sagen, in dieser Verbindung, von Gerechtigkeit. Das ist auch so ein großes Wort, das viel mehr bedeutet als einfach das Richtige. Gerechtigkeit ist verwandt mit Friede. Diese Wörter sind gefüllt mit Evangelium. Und wenn Petrus sagt, Gnade, dann hören die Christen in diesen Gegenden, die das Evangelium gehört haben, wie in einem Donnerschlag das ganze Evangelium. Wenn sie dann auch Friede hören, dann wird dieser Raum gefüllt mit dem Segen Gottes, der kommt, wenn Menschen begnadigt werden. Das ist unser Los. Gott hat uns begnadigt. Gott hat uns in seinen Frieden gestellt. Zweitens, er wünscht uns heute Abend und jeden Tag Gnade aus seiner Liebe, Vergebung und Kraft zu allem, was nötig ist, was es zu tun gibt. Und er wünscht uns Gedeihen, wirkliches Gedeihen. Er meint uns. Wir können heute uns zur Ruhe begeben, zusammen mit einem Gott, der uns wirklich umarmt und liebt. Aber er ist unser Herr. Ja, das wollen wir nicht vergessen. Wir haben nicht nur einen liebenden Gott. Wir haben wirklich einen ganzen Gott, heilig, gerecht und liebe und gnädig. Ich möchte noch mit uns beten. Wir dürfen aufstehen dazu. O Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns vom Vater Bericht gebracht hast. Eine Botschaft voller Gnade und Friede. Wir danken dir, Herr, dass du dein Leben hergabst für uns an unsere Stelle, damit mit deiner Auferstehung alles dieses Wirklichkeit werden konnte. Wir danken dir, Herr, für den Apostel Petrus, den du einmal herausholtest aus seinem Schwanken und Wanken und hast einen festen Pfeiler der Gemeinde aus ihm gemacht. Mach aus uns, Herr, brauchbare Gefäße zu deiner Ehre. Amen. Nimm Platz.